Erst der Abschluss, dann die Kür. BU-Beratung ist Lebensbegleitung. Und damit herzlich willkommen zu Biomax TV aufs Ohr. Der Podcast, der dir unsere TV-Sendung direkt aufs Ohr bringt. Zwar ohne Bild, dafür aber mit genauso viel Tiefe und Wissen, wie du es von Biomax TV gewohnt bist. In unserem heutigen Studio-Talk geht es um das eben erwähnte Thema BU-Beratung ist Lebensbegleitung. Und da haben wir uns wunderbare Gäste mit eingeladen. Unter anderem ist dabei Panos Kalantzis vom Versicherer Die Bayerische. Panos ist Spezialist für Biometrie und leitet die Vertriebsdirektion Süd. Und damit die Perspektive der Makler ebenfalls mit eingebracht wird, sind noch mit dabei Nicolas Vogt. Er ist Geschäftsführer der WBV-Gruppe und seit knapp 50 Jahren beraten sie ihre Kunden, teils bereits in der dritten Generation. Und ebenfalls dabei Rainer Schamberger, der Handwerksmakler aus Dresden. Und dass das Handwerk nicht immer einen goldenen Boden hat, das weiß er wie kein anderer. Moderiert wird der Talk von Christian Schwalb und Karin Schmidt.
Wir wollen uns heute über ein sehr praxisnahes Thema austauschen. Der Titel unserer Runde lautet: Erst der Abschluss, dann die Kür. BU-Beratung ist lebensbegleitend. Und meine erste Frage, die stelle ich mal an euch alle gleichzeitig, weil ich finde, das ist ein spannendes Thema. Wenn wir sagen lebensbegleitend, dann ist es eigentlich total konträr zu diesem klassischen Vorwurf und der Annahme über unsere Branche, wo es ja eigentlich heißt, anhauen, umhauen, abhauen. Und mich würde von euch interessieren, warum ist vor allem in der Arbeitskraftabsicherung denn so wichtig, dass wir den Kunden ein Leben lang aktiv begleiten, wie ihr das ja macht, wie ich das sehr gut weiß. Wer beginnen will, sucht es euch raus.
Also ich muss ja sagen, das Thema spricht mir ja grundlegend komplett aus der Seele, weil es ja immer mein Ansatz war, weil ich ja sehr, sehr jung in die Branche kam und der Durchschnitt ja recht hoch ist im Alter, da ich gesagt habe, ich erlebe es wenigstens noch dein Rentenalter und kann dann dir beweisen, dass das, was ich dir angeboten habe, am Ende dann auch funktioniert hat. Von daher ist ja ohnehin ultra wichtig, weil sich ja die Welt und die Gesellschaft so stark im Wandel befindet, dass man gerade im Biometriebereich die ganzen Höhen und Tiefen des Lebens mit dem Kunden miterlebt. Das heißt, Arbeitslosigkeit oder Weiterentwicklung, ne?
Jetzt hast du uns so auf die Folter gespannt. Jetzt wissen wir ja alle, du bist schon ein Urgestein der Branche. Ja. Du bist schon so lange dabei und siehst immer noch aus wie 23. Mit wie vielen Jahren bist du in die Branche gekommen?
Ich bin tatsächlich mit 15 in die Lehre zum Bankkaufmann. Mhm. Und seit ich 18 bin, bin ich selbstständig. Und jetzt bin ich 34, also schon eine Zeit lang.
Mutter. Ja. Wie ist es bei euch beiden? Was sind eure Aspekte dazu?
Ich sage immer in meinen Webinaren, Seminaren, Workshops, die BU-Beratung, die endet ja nicht mit dem Abschluss. Das ist ein Bergsteigen, ne? So stelle ich es ja auch immer dar, bis man dann zu diesem Ziel kommt, aber das ist nicht das Endziel. Das Endziel ist ganz oben, die Spitze, nämlich den Wert zu erhalten zugunsten des Kunden. Und das ist die Herausforderung. Das bedeutet lebensbegleitend.
Wir werden heute hoffentlich den ganzen Zyklus noch so ein bisschen schaffen, weil am Ende geht es ja sogar bis zum möglichen Leistungsfall. Ne? Dafür machen wir alle die Versicherung beim Kunden. Auch darüber sollten wir vielleicht das ein oder andere Wort verlieren. Aber da kommen wir gerne nochmal drauf.
Bei mir war es tatsächlich so, dass auch für mich das der Grund war, in die Branche überhaupt einzutreten mit 21 Jahren, also auch schon wieder ein paar Jahrzehnte her, dass ich gesagt habe, ich komme aus einem Job, wo ich nur ein Zahnrad war und meine Motivation war ganzheitliche Beratung. Und die fängt eben im Zweifel bei der Geburt an, wenn Eltern Kinder bekommen und geht dann über die Rentephase hinaus, also bis zum Tod. Und da ist die BU ein großer Teil, der da dazugehört, das ständig zu begleiten über alle Ereignisse, die sich im Leben, ja, die so stattfinden.
Darüber werden wir heute intensiv sprechen.
Wie das Leben, gewährleisten? Das Leben verläuft ja auch nicht linear. Also das ist erstmal eine grundfalsche Annahme, die oft im Vertrieb herrscht. Das Leben läuft ja linear. Nein, ist es nicht. Mhm. Wenn man an das eigene Leben denkt, ne? Nichts ist so, wie es vor 5 Jahren war.
Da ist es dran.
Panos, du hast ja eben auch schon angesprochen, dass es auch um den Wert der BU-Versicherung unter anderem geht. Du bist ja viel bei Vermittlerinnen und Vermittlern unterwegs. Was stellst du denn da fest, wo es vielleicht noch ein bisschen eben an dieser lebensnahen Kundenbegleitung hakt? Wo müsste noch mehr getan werden?
Definitiv an erster Stelle Maßnahmen dafür zu treffen, dass eine Lebensbegleitung stattfinden kann. schmeiß einfach mal ein Stichwort, Wiedervorlage. Wie viele arbeiten eigentlich mit Wiedervorlage in der Branche? Dann etwas anderes, was mich richtig, also diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich bin erst seit 5 Jahren für einen Versicherer tätig. Davor war ich ja selber 28,5 Jahre Vermittler. Für mich war es undenkbar, dass ich zum Beispiel einen BU-Vertrag abschließe ohne Dynamik. Als die ersten Anträge über meinen Bildschirm gelaufen sind, wo das Kästchen nicht da war, musste ich den einen oder anderen anrufen und sagen, Mensch, lieber Christian, ich glaube, du hast dein Kreuzchen vergessen. Und ich habe ein paar Mal... Und ich habe einmal tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiterin im Maklervertrieb, Maklerbetrieb mir gesagt hat, ja, ich weiß, ich sehe es genauso wie Sie, aber der Chef hat uns verboten, Dynamik zu beraten.
Und warum?
Auf die Erklärung warte ich noch heute. Okay. Ich habe ja um Rückruf gebeten, aber... Ja, das ist jetzt 3,5 Jahre her.
Kannst du dir vorstellen, ne? Es ist ja immer dieses Feedback beim Endkunden, die Versicherungen werden immer teurer. Und ich glaube, das ist die Diskussion, den er damit aus dem Weg gehen will. Also man kann es nachvollziehen, aber eigentlich muss man dann ja auch den Mut haben als Vermittler oder auch die Stärke, ihm zu sagen, warum das wichtig ist und notwendig und das zu erklären. Und ich denke, da tun sich viele dann wieder schwer, dass man wieder den Weg des geringsten Widerstands geht und dann einfach sagt, okay, komm, bei mir bleibt der BU-Vertrag als USP immer beim gleichen Preis.
Also, ja, bei mir ist sogar so, ich habe mal eine Vermittlung abgelehnt, weil der Kunde gesagt hat, ich möchte auf keinen Fall eine Dynamik. Ich habe versucht, ihm das klarzumachen, warum das wichtig ist. Und dann hat er gesagt, will er nicht. Ich habe gesagt, dann nicht bei mir, weil das passt halt einfach nicht zu unserer Beratung.
Definitiv.
Ich gehe sogar so weit, ist es nicht ein Stück weit dann schon eigentlich ein Eingeständnis, dass man diese lebensbegleitende Anpassung und Begleitung, dass man die gar nicht unterstützen will? Weil das ist doch eigentlich ein Eingeständnis dafür. Jeder von uns weiß, dass die Kaufkraft nachlässt, dass die Lücken wachsen etc. pp.
Ja. Zwischen Wissen und Wahrnehmen gibt es immer einen Unterschied, Christian.
Da spricht wieder deine Erfahrung.
Das ist also die Theorie. In der Theorie weiß ich, das gibt ja Inflation. Die Inflation war jetzt einige Jahre lang ziemlich tief und man denkt ja, mein Gott, also 1,5 oder 2%, das ist doch nichts Gravierendes. Wenn du jetzt aber überlegst, ich habe jetzt einen Kunden versichert mit 1.500 Euro und in 20 Jahren bei moderate 2%, es ist ungefähr die Hälfte wert. Und wenn du noch in Betracht tatsächlich ziehst, dass die meisten Fälle erst in meinem Alter, also in meiner Altersklasse Mitte 50 kommen, dann was ist das, was du mir damals vermittelt hast? Was ist das, was du mir damals verkauft hast? Weil über Beratung können wir leider an der Stelle nicht sprechen.
Das ist richtig. Weit weg von bedarfsgerecht auf jeden Fall. Ja. Rainer, jetzt bist du als Handwerksmakler bekannt geworden mit deinem eigenen Logo. Dürfen es gerade schon wieder bewundern.
Ja.
Vielleicht magst du uns mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen erzählen, wie gewährleistest du denn bei deinen Handwerksmeisterinnen und Meistern, dass du bedarfsgerecht den Versicherungsschutz immer hältst, dass der aktuell ist? Wie gewährleistest du das?
Muss man vielleicht ein bisschen einschränken. Ja, Branding, Handwerksmakler, Biometrie berate ich tatsächlich, aber hauptsächlich bei meinen Schornsteinfegern. Da bin ich halt so nah dran und deswegen kann man das auch lebensbegleitend nennen, weil ich da den ganzen Werdegang eines Schornsteinfegers so ein bisschen ja schon in die Zukunft erkennen kann, weil der sich oft sehr ähnelt. Das ist ja auch der Hintergrund der USP in der Zielgruppe, dass man die so genau kennt, dass man immer wieder stetig gleiche Prozesse hat. Und dort ist es einfach Teil der Optimierung gewesen. Ich habe immer so meinen Prozessoptimierungsmontag. Wir überlegen mal, was können wir denn in der Beratung jetzt mit der Zielgruppe noch besser machen. Ja, rede ich dann unter 6 Augen mit meinem Mitarbeiter, der 72 ist und meinem Kollegen, der zufällig mein Büro mit untermietet, der auch in der Branche arbeitet. Aber das ist ja genau diese Unterschiedlichkeit, macht's ja auch aus, weil sind ja dann Generationen und dann noch ein anderer Einfluss, der vielleicht mit denen gar nichts zu tun hat. Und da war es einfach ganz klar, dass man das regelmäßig eben mit Wiedervorlagen macht, weil das war immer mein USP im Verkauf. Ich begleite dich dein ganzes Leben, weil ich kann es auch. Ich bin erst 30, jetzt bin ich 34, aber ich schaff's auf alle Fälle für 90% der Kunden. Und dann war von Anfang an klar, komm, da muss jedes Jahr eine E-Mail raus, wo wir fragen, was hat sich verändert. Das war von Anfang an klar, welche Fragen stelle ich Ihnen, wenn ich Ihnen das erste Mal berate. Hey, wann läuft denn deine Ausbildung aus? Hast du vor, den Meister zu machen? Wann willst du dich überhaupt selbstständig machen oder willst du ewig angestellt bleiben? Wie ist denn so dein Lebensfahrplan, dass man da auch genau an den richtigen Stellen wieder nachhakt? Ne? Hat er jetzt, wann kann er denn frühestens Meister machen in 3 Jahren? Dann rufe ich in 3 Jahren an, weil ich eine Wiedervorlage habe.
Das heißt aber auch, um das nochmal konkret zu machen, auf den einzelnen Aspekt, Es geht also nicht nur um dir, nicht nur um den einen Abschluss in dem Moment, sondern du skizzierst dann quasi schon den Gesamtwerdegang für die nächste Karrierephase.
Es ist ja, also es hat ja natürlich zum einen moralische Verpflichtung, wo man sagt, das macht man ja auch, man will es ja richtig machen. Zumindest meinen Job will ich ja richtig machen. Aber es hat ja auch wirtschaftliche Interessen. Ich meine, auch so eine Erhöhungsoption ohne Gesundheitsprüfung ist ja eigentlich geschenkt. Ne, wenn man es mal wirtschaftlich betrachtet. Mhm. Von daher, warum soll man das nicht verfolgen? Erstens ist es seriöser, zweitens hebt es mich vom Markt ab und drittens verdiene ich daran noch was. Also da geht's ja Win-Win-Win. Warum soll man das nicht tun?
Mhm. Absolut. Ja.
Aber das Entscheidende jetzt dabei ist, also über diesen Lebenslauf, den möglichen Lebenslauf des Kunden, spricht, glaube ich, zumindest aus meinen Kontakten die Mehrheit der Vermittlerschaft. Die Frage ist, und ich glaube, das machst du anders, Rainer, dass wenn man dann das Beratungsgespräch zum Abschluss gebracht hat und die Unterschrift auf dem Antrag hat, nochmal dieses Serviceversprechen auszusprechen und sich verbindlich dem Kunden gegenüber erklären, lieber Christian, ich werde mich regelmäßig bei dir melden, um zu erkundigen, ob der Wert deiner BU tatsächlich erhalten bleibt.
Ja, das wirkt ja in zwei Richtungen. Einerseits ist es ein Versprechen an den Kunden, ne? Das hat was mit Zuverlässigkeit, mit Vertrauen zu tun. Andererseits wirkt sie aber auch in mein eigenes Unternehmen. Ich brauche Prozesse. Da bin ich auch heute unheimlich gespannt, was wir da noch rausarbeiten können, wie gerade ihr als Praktiker bei solchen Themen auch organisiert seid und vorgeht.
Hat auch einen weiteren Vorteil, weil wenn ich dir dieses Versprechen abgegeben habe, so wie du das machst, Rainer, dann fällt es mir viel leichter, beziehungsweise dem Kunden fällt es sogar leichter, wenn ich das nächste Mal zum Hörer greife, eine Mail schreibe oder wie auch immer den Kunden kontaktiere, dass der Kunde nicht denkt, es kommt ein Verkäufer, sondern es kommt jemand, der sein Serviceversprechen einlösen möchte.
Guter Punkt.
Und das hat einen erheblichen Mehrwert bei der Weiterempfehlung.
Das ist diese Bedarfsgerechtheit ja auch. Ja. Dass man eben vom Anfang an sagt, so wie du es jetzt hast, ist das gerade für deinen Moment richtig. Mhm. Aber sobald sich das verändert, bringt dir das überhaupt nichts, wenn du dann ein doppeltes Gehalt hast, ne, vom Azubi zum Gesellen, und dann bist du völlig unterversichert. Und das wollen wir ja nicht. Also bitte denk auch selbst dran, sage ich denen auch, dass wenn du deine Ausbildung abschließt, ne, manchmal hat man ja nicht genau den Point of Sale erreicht, weil gerade was ist, wenn man so möchte, dass du auch mich kontaktierst und sagst, jetzt habe ich meinen Gesellenbrief. Mhm. Ich sag dir das auch. Sag mir, wann du deinen Gesellenbrief kriegst, weil es wichtig, das ist unser Anlasspunkt.
Ja, also geht in beide Richtungen. Ne? Also in meinen Augen ist es das Selbstverständnis des Marktes, also der Anspruch unserer Kunden, dass sie das erwarten, dass wir nicht nur einmal da sind und dann nicht mehr da, sondern dauerhaft da sind. Von daher bedarfsgerechte Beratung, Begleitung fängt ja schon damit an, dass die sagen, also dass du nicht sagst, mach eine BU, damit eine BU gemacht ist, und dass die schon mal ausreichend hoch ist. In der Regel ist die dann deutlich höher, als er anfangs dachte. Mhm. Und dann ergibt sich aus diesem Gespräch schon, dass das auch in Zukunft so bleiben muss. Also dass dem ja klar ist, dass sein Einkommen steigt und dass da eine Anpassung notwendig ist. Und dann haben wir aber natürlich die Herausforderung, wie kriegen wir das für uns in wirtschaftlich sinnvollen Prozessen hin, dass wir einerseits dranbleiben, andererseits aber das auch für uns tragfähig ist. Und vor der Frage sind wir auch einmal gestanden, wie kriegen wir es rechtzeitig mit, wenn dann irgendein Ereignis stattfindet. Und in unserem Jahrescheck, der dann auch per E-Mail rausgeht, einmal im Jahr automatisch, ist auch die Frage deshalb immer drin, was steht in den nächsten 6 Monaten irgendein Ereignis an, Hochzeit, Kind, Hausbau, ähnliches, oder war in den letzten 6 Monaten was, um das dann auch wieder terminieren zu können, wenn es zurückkommt. Also nicht nur auf den genauen Moment, sondern auch in die Vergangenheit, in Zukunft dann abzufragen.
Also da gibt's aber unausgesprochen parallel, ne, dass ihr das quasi mit dem regelmäßigen Check als Umfrage bei den Kunden macht.
Ja, wir haben uns nicht abgestimmt, aber das ist die logische Konsequenz eigentlich aus dem Bedarf heraus, weil du musst es automatisiert darstellen, damit es wirtschaftlich ist. Und kannst ja nicht jeden anrufen. Ja.
Diese Bedarfsgerechtheit, die das ja aber auch von dem Produkt dann erfordert, das stellt ja schon auch eben einen hohen Anspruch an die Flexibilität des Berufsunfähigkeitsprodukts. Stichwort Nachversicherungsgarantien auch. Wie macht ihr das bei euch, Panos, im Haus? Wo legt ihr da den Fokus drauf?
Du meinst jetzt in Bezug auf die Produktentwicklung?
Produktentwicklung und wie man eben das Produkt auch an das Leben des Kunden anpassen kann. Wenn es
abgeschlossen. Ja, also das Thema Nachversicherungsoptionen ist jetzt nicht seit gestern, ne? Sondern es existiert schon etwas länger. Von daher, einige Ereignisse haben sich ja etabliert. Es gibt ja auch Ereignisse, die man immer wieder in den Bedienungswerken der Versicherer findet, wo man sagt, es wäre jetzt Zeit, irgendwann mal das wegzustreichen, weil es kein Mensch das nutzt. Ne?
Was denn zum Beispiel?
Das Überschreiten der Rentenversicherungsgrenze okay. ne, kommt ja äußerst selten zum Tragen. Ne? Nichtsdestotrotz, warum sollten sie dann gestrichen werden? Es kann immer wieder diesen einen Kunden geben, der genau diese Option jetzt hat, um den letzten Schliff zu machen. Also das eine ist ja, an die Ereignisse selbst zu denken. So haben wir zum Beispiel mit dem aktuellen Update, sind wir einem Problem entgegengekommen, was immer wieder auftaucht. Viele Kolleginnen und Kollegen versichern eine junge Dame während der Elternzeit mit einer geringen Rente. So, und irgendwann diese Dame kommt dann zurück in die Berufswelt und bräuchte Nachversicherung. Ja. Nur das Thema Geburt des Kindes ist in der Vergangenheit schon länger als 12 Monate. Na, und dann hat sie ja keine Chance mehr. Also den Wechsel von Teilzeit in Vollzeit zum Beispiel. Solche Gedanken machen wir uns ja regelmäßig.
An der Stelle gehe ich mal rein, weil wir unser Publikum auch so ein Stück weit mitnehmen wollen, gerade wenn es komplexer wird und wir über solche Themen sprechen wie Nachversicherungsgarantie. Vielleicht können wir das auf den zweiten Teil verschieben.
Ja, willkommen zurück. Wir waren gerade stehen geblieben vor der Pause beim Thema Nachversicherungsgarantien. Und da, Paunus, wollen wir da jetzt noch mal ein bisschen einhaken. Das ist ja mitunter nicht einfach für den Laien zu verstehen. Es gibt bestimmte Anlässe oder man muss bestimmte Zeitpunkte abwarten. Da kann man auch nicht unbedingt so erhöhen, wie man will. Wie kriegt man diese, warum ist das so kompliziert gestaltet? Warum kriegt man das nicht einfacher hin als Versicherer?
Letzten Endes, die Problematik hat ja mit der Objektivierung der Risikoprüfung. Der Versicherer hat immer einen Zeitpunkt, bei dem er eine Risikoprüfung durchführen kann. Und alle anderen Zeitpunkte verlaufen bei allen Versicherern ohne erneute Gesundheitsprüfung, bei einigen Versicherern sogar mit komplettem Verzicht auf eine Risikoprüfung. Dementsprechend braucht man so Schutzschranken sozusagen, damit das Risiko für den Versicherer überschaubar bleibt. Wenn das gelingt, dann kann auch der Beitrag stabil bleiben während der gesamten Laufzeit und das ist das, was auch das ganze Kollektiv schützt am langen Ende.
Okay. Ich hätte 1000 Fragen, die ich euch noch stellen könnte. Das würde aber heute den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich mich entschieden, wir bleiben einfach mal bei diesem Thema Nachversicherungsgarantie. Vielleicht könnt ihr aus eurer Tagespraxis da noch mal so ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bauen. Ja. Wie macht ihr das denn? Wie setzt ihr das in der Praxis um, Nico? Also wie gerne garantierst du dem Kunden, dass du an den Anlässen dranbleibst und dass du das auch alles immer nachziehen kannst, was die NV liefert.
Genau, ich habe ja vorhin mal salopp gesagt, geht eine E-Mail raus. Konkreter musst du das Thema natürlich in der Erstberatung schon vorbereiten, dass der Kunde weiß, dass er diesen Service erhält. Die E-Mail ist konkret dann eigentlich ein Link auf einen dynamischen Fragebogen, weil die Kunst ist auch, das zu schaffen, dass der Kunde antwortet. Ne? Rausschicken ist das eine, aber du willst ja auch die Antworten haben und die haben Besseres zu tun, als 27.000 Fragen zu beantworten. Klar. Das heißt, der Fragebogen muss dynamisch sein, dass nur das gefragt wird, was auch relevant ist. Und dann kommt das bei uns wieder zurück an einen Mitarbeiter, der wertet das aus und sieht dann, es ist kein Handlungsbedarf. Dann gibt es fertige E-Mails, die wieder rausgehen. Vielen Dank, ist alles in Ordnung. Mit dem Hinweis, wenn doch mal was passiert, also wenn was passiert ist, dann bitte melden bezüglich Schadensfall, Leistungsfallbegleitung, die wir dann an den Versicherungsberater geben. Oder er sieht eben, es ist Handlungsbedarf, dann hat er seine Formeln, wie er das zu berechnen hat. Und im Idealfall setzt er das direkt mit dem Kunden um. Sollte es dann nur...
Alles der Service-Mitarbeiter.
Alles der Service-Mitarbeiter immer noch, genau. Und nur wenn dann irgendeine Frage kommt, Rückfall, wo er nicht weiß oder ein spezieller Sonderfall, dann kommt es noch an mich als Berater, weil das ist eben die Herausforderung, du musst es halt auch wirtschaftlich halten. Und wenn du wie bei uns im Haus dann einen Berater hast, der dann ständig mit Nachversicherung ausgelastet ist, dann hat er da auch keine Lust zu.
Wie gewährleistet ihr, dass der Kunde dieses Thema Nachversicherung, also diese Option auf das Ganze nachzuziehen, auch wirklich im Kopf behält? Und nicht nach ein Jahr nach dem ersten Abschluss, dann kann es ja sein, dass er das wieder vergessen hat. Also wir kennen ja alle Kunden, die manche Sachen vergessen.
Wir haben ein Video aufgenommen, was wir am Anfang des Jahres, das ist leider technisch noch nicht individuell, das wäre noch besser zur Hauptfälligkeit oder ein paar Monate vorher, aber wir haben es jetzt so gelöst, dass wir es im Januar rausschicken an die Kunden, wo nochmal erklärt wird, dass es das gibt, auch das Thema Dynamik, dass es Dynamik gibt, weil sonst heißt, da ist wieder alles teurer geworden. Nein, dass das einen Sinn hat, wann man die ablehnen sollte, wann man sie annehmen sollte. Und dadurch stellen wir sicher, dass der Kunde dann vorbereitet ist, wieder auf das Thema, wenn dann die Mail kommt, dass er dann, also wir tun alles, damit er sie auch beantwortet. Das ist unser Ziel.
Sehr gut. Das Video ist ein super Hinweis. Rainer?
Ja, der Nico ist natürlich vorbildlich strukturiert. Ich bin da eher pragmatisch rangegangen. Ich denke, man muss das Thema einfach selber auch auf den Fokus haben. Und in der Zielgruppe war es halt wieder, bist halt nah dran. Wenn du bei der Gesellenfreisprechung eh dabei bist, dann sehe ich die 15, die bei mir versichert sind, die dann jetzt eine Nachversicherungsgarantie ziehen. Dann kriegen die von mir immer einen Bildungsgutschein, wo ich nochmal Werbung dafür drauf mache, dass die sich auch wieder bei der Schule da melden, wo sie hin sollen. Dann kriege ich auch mit, wenn die den Meisterkurs buchen, weil die ja den Gutschein von mir haben für den Meisterkurs, dass der jetzt die Weiterbildung macht zum Meister. So mache ich das. Dadurch kriege ich ja mit, aha, der Geselle bildet sich weiter zum Meister. Dann frage ich ihn natürlich, rufe ich ihn an, machst du das hauptberuflich oder machst du das neben dem Job? So, weil je nachdem ist die Länge der Meisterausbildung unterschiedlich und dann setze ich mir ganz einfach den Trigger im Kalender. Dann weiß ich hier, der Peter hat in 2,5 Jahren entweder die Prüfung bestanden oder ich muss nochmal einen Monat warten. Also dann geht das halt los. Und so habe ich halt meine Trigger aufgrund dessen, weil ich schon mit der Berufsschule inzwischen so nah zusammenarbeite. Und am Anfang habe ich es einfach pragmatisch gemacht und habe halt gedacht, naja, es gibt ja, in Meister machst du innerhalb von 10 Jahren nach deiner Gesellenprüfung, ist so Statistik. Also war einfach der einfache Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann frage ich halt fest nach 2 Jahren, nach 5 Jahren, nach 7 Jahren. Und entweder konkret sich im Telefonat, also ich habe es tatsächlich immer manuell abtelefoniert. Auch das ist ein Prozess. Ja. Weil man in dem Gespräch ja doch das Feinfühligere rauskriegt und du das Problem mit der E-Mail nicht hast. Wann antwortet er zurück und verpasst du ihn? Weil fasst du das nach, wenn er jetzt auf die E-Mail nicht antwortet? Nee. Das heißt, die Quote ist einfach höher, wenn man sich die Arbeit macht, die Leute zu kontaktieren.
Uns geht bei den Themen, wenn wir die hier versuchen zu erarbeiten, gar nicht um das eine ist besser, das andere ist schlechter. Ne? Weil es geht genau um dieses Brainstorming und der eine macht das technisierter und über einen sehr anspruchsvollen Weg vielleicht in der modernen Technik und du bist ganz tief in der Zielgruppe drin, baust unheimlich Vertrauen auf und dadurch entsteht ein ganz anderer Prozess. Also hochspannend für uns natürlich.
Ich kombiniere ja auch beides. Also ich mache auch meine After-Sale-E-Mail oder meine einmal im Jahr jetzt kommt, ist was in deinem Leben passiert E-Mail. Das gibt's ja trotzdem. Ich mache es halt sehr gerne über Tools. Das heißt auch wieder ähnliche Herangehensweise. Erst Video, ich erzähle was und dann kommt der Fragebogen innerhalb als Button im Video. Oder dass man dann auch diesen Weg geht. Was wollte ich noch sagen? Diese passive Einwirken. Ich nehme ja inzwischen auch Reels auf und hau dir meinen WhatsApp-Status. Da geht's ja auch um solche Themen, was er ja auch meinte. Ja. Was sie strukturiert dann alle rausschicken, tue ich einfach mal so rausbomben an alle Kunden im WhatsApp-Status oder Instagram-Status oder bei TikTok. Und den es zufällig betrifft, der meldet sich dann irgendwie auch aktiv.
Also dass du eine Reaktion beim Kunden erzeugst durch
sowas. Ich denke immer, diese Touchpoints sind wichtig, dass man einfach immer im Kopf ist und gewisse Themen immer mal wieder fokussiert. Wir haben ja auch noch andere Themen neben BU, muss man ja auch so sagen. Ja,
das stimmt.
Altersversorgung ist auch so ein Thema. Nachversicherung auch wichtig.
Aber ich nehme die beiden Themen mal auf und würde bei einem Punkt, den habe ich mir vorhin noch notiert, Panos, du hast in deinen Ausführungen zur Komplexität der Nachversicherungsgarantie mal so zwei Fachbegriffe genannt, nämlich das Thema Gesundheitsprüfung und Risikoprüfung. Ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer bei uns immer so tief in den Themen drin ist und das alles auseinanderhalten kann. Willst du mal ganz kurz da nochmal näher drauf eingehen, wieso das ein Unterschied ist, die Gesundheitsprüfung, der Verzicht da drauf und der Verzicht auf die Risikoprüfung, wie die sich unterscheiden?
Das mache ich sehr gerne seit vielen Jahren. Risikoprüfung betrifft im Grunde genommen 5 Bausteine. Und nur eines davon ist die Gesundheitsprüfung. Dann haben wir den Beruf, also welchen Beruf übt meine Kunde zum Zeitpunkt erstmal des Erstabschlusses und dann natürlich immer, wenn ich die Nachversicherung ziehen möchte. Also Gesundheit, Beruf, Freizeitaktivitäten, mögliche Auslandsaufenthalten, die in den letzten Jahren wirklich zugenommen haben. Wir leben in eine wandelnde Welt und die finanzielle Angemessenheit. Auf deine Frage zurück. Wenn also der Versicherer nur auf die Gesundheitsprüfung verzichtet, bedeutet, er verzichtet nur auf einen Baustein. er darf mir trotzdem Fragen stellen, was machst du jetzt beruflich, wo du erhöhen möchtest? Mhm. Und wenn ich etwas Besseres mache, kann ich gewinnen. Oft ist es aber andersrum. Mhm. Ne? Und so weiter und so fort. Mhm. Und das war für mich ein Learning damals. Ich war in der Ausschließlichkeit. Mhm. Eine der ersten Nachversicherungen, die ich gezogen habe. Ne? Ich habe die ganze Arbeit gemacht und siehe da, mein Kunde damals hatte Motocross. Nach der Ausbildung hat er endlich mal Geld, hat er sich eine tolle Maschine gekauft. Die Nachversicherung ist ins Wasser gefallen. Ne?
Mist. Ja. Aber ein ganz wichtiger Unterschied. Vielen Dank für die Erläuterung.
Ja. Nun, wenn wir über lebenslange Begleitung sprechen, kann es natürlich im Laufe so eines Lebens ja auch passieren, dass eben der Leistungsfall eintritt in so einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Wünscht man sich nicht, aber kann trotzdem passieren. Wie macht ihr das dann mit euren Kunden? Was macht ihr dann? Begleitet ihr sie auch da oder gebt ihr das ab, das Thema lieber?
Wir holen sie emotional ab, ja. Aber fachlich übergeben wir dann an den Versicherungsberater.
Mhm. Ja. Schließe ich mich an. Okay. Also emotional abholen, ganz wichtig, ihn an die Hand nehmen und sagen, guck mal, so wird das jetzt ablaufen. Wichtig, ich finde dann auch immer auch die Unterscheidung sozusagen hier, verlass dich jetzt direkt auf den Profi, mach's nie gleich irgendwas selbst, weil allein eine E-Mail an den Versicherer kann ja schon viel bewirken, wie ich auch lernen musste. Ne? Schon alleine, dass man AU und BU separat trennt voneinander manchmal beantragen kann. Bei manchen Versicherern geht das halt nicht. Das kann sehr nachteilig sein. Ne? Das waren auch so Learnings, die ich dann in meinen ersten Leistungsfällen hatte, die Gott sei Dank alle gut gegangen sind. Aber tatsächlich, wir geben es auch am Versicherungsberater dann ab und das funktioniert dann besser, weil wir machen keine Rechtsberatung.
Okay. Mhm. Ja. Das Thema Leistungsfall kann ich aus der eigenen Praxis vielleicht mal so ein bisschen erzählen. Hat natürlich eine ganz starke Relevanz. Ist ein Makler vorher schon nah am Kunden dran? Ist das eine ganz andere Bearbeitung auch für Dienstleister, wie wir das aus unserer Firmengruppe leisten können, als wenn der Kunde ewig nichts gehört hat? Also deswegen ja, das ist eine ganz klare Unterstreichung für euer Geschäftsmodell, langfristig am Kunden dran zu bleiben und dieses Thema langfristige Kundenbegleitung zu unterstreichen. Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Wir sind jetzt von der Abschlusssituation über die Nachversicherungen, also den Bedarf dauerhaft zu ergänzen. Wir sind zum Leistungsfall durchgekommen. Das ist eine ganz klasse Chronologie in dem Thema der Besprechung von Kundenfällen. Und ich möchte mich an der Stelle tatsächlich bedanken für euch, für die abwechslungsreiche, informative Runde. Ich bin sicher, dass die Zuschauer, die es interessiert, im Nachgang über die verschiedenen Kanäle auf euch nochmal zugehen können und das Ganze im Nachgang vertiefen dürfen.
Das war der Studio Talk der 11. Sendung von Biomax TV. Damit du auch weiterhin alles aufs Ohr bekommst, abonniere doch direkt mal diesen Podcast. Und da du ja eh das Handy gerade schon in der Hand hältst und online bist, gehe auch gerne mal auf biomax.tv und lese, höre oder schaue dir auch die anderen spannenden Inhalte an. Und ich kann dir versprechen, da gibt es wirklich noch einiges. Ich sag nur Sissi und der große Kaiser. Übrigens, Biomax TV ist eine Kooperation zwischen Pfefferminzia und dem Biomax Biometrie Expertenservice.